Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute habe ich einen super besonderen Gast, Tim.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ich bin auch da.
Wir haben aber noch einen anderen Gast hier. Christian, ich freue dich, in unserem Studio hier besuchen zu dürfen.
Ja, stimmt. Herzlich willkommen. Ja. Schön, dass ihr mich besucht.
Also für die, die es nicht wissen, das, wo wir immer unsere Folgen aufnehmen, ist Christians Büro. Und den schmeißen wir dann immer für 3 Stunden hier raus. Er darf dann hier nicht rein und wir nehmen dann hier auf. Und heute durfte Christian drin bleiben. Nicht Spaß. Aber wir sind wirklich Christians Büro und Tim ist heute hier.
Hi.
Christian ist auch heute hier.
Genau. Ist für dich ein Heimspiel heute dann.
Ja, ganz genau. Sieht ganz ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Bisschen komische Wände hier drin. Aber das Grundgerüst steht ja, ne?
Ist gut. Grundgerüst ist die Bibel.
Oh ja.
Aufs Wort gebaut. bevor wir anfangen, will ich nochmal Danke sagen. Wir haben 500 Sterne erreicht. Das bedeutet, wir haben 5x 100 Sterne Bewertungen erreicht.
Mhm.
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es ja immer noch machen. Wir haben noch nicht eine Bewertung unter 5 Sterne, glaube ich. Also denkt nicht, ihr seid lustig, wenn ihr da unter 5 Sterne gebt.
Ihr dürft halt auch ehrlich weniger Sterne geben, aber wahrscheinlich werdet ihr nicht ehrlich sein, wenn ihr unter 5 gebt.
Genau.
Denke auch, ja.
Ja. Aber ich finde es schön, dass du heute hier bist, Christian.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Glaubst du, dass du stärker bist als Michi?
Also unschieden, denke ich.
Ja?
Worin jetzt stärker? So einfach körperliche, brutale Gewalt? So?
Ja.
Ah, nee, der ist schon ein bisschen größer, glaube ich. Der haut mich, glaube ich, weg.
Okay, so Armdrücken?
Boah, sowas habe ich echt lange nicht gemacht, außer
ja,
meinen Kindern. Kind
wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ja, nee, aus dem Alter sind wir raus. Keine Ahnung, unschieden.
Ihr seid wirklich so, ja, okay.
Ja?
Michi sagte ja stärker. Na, ah. Spaß.
Sorry.
Wir hatten mal so mit Jungs überlegt, wer wohl der stärkste Kämpfer in der Gemeinde ist. Also wirklich von der Macht
von der her. Ganzen Gemeinde?
Von unserer Gemeinde
von der
hier.
Macht?
Einfach so von der körperlichen
für
Macht.
Für mich ganz klar.
Wer?
Edut Ediger.
Da gibt es ein paar Maschinen auf jeden Fall. Also ich
wäre man
nicht Franz dazu.
Gedacht wegen seiner großen Hand so? Weil er so stark sein könnte?
Auch kommt drauf an mit was.
Was die Waffe ist?
Nee, worin man sich misst.
Ja, stimmt. Du kannst einen Fisch nicht daran bewerten, wie gut er daran ist, einen Baum hochzuklettern.
Genau.
Ja. Da spricht der Lehrer, ne?
Ist so.
Individuelle Förderung.
Genau, genau.
Heterogenität, alles klar.
Sehr gut. Ja.
Mir wurde letztens eine interessante Frage gestellt, auf die ich keine Antwort wusste. Deswegen möchte ich sie dir stellen, Christian.
Mann.
Wenn du eine Biografie über dein eigenes Leben schreiben müsstest, oder kannst du dir vorstellen, das irgendwann zu machen?
Nee, Stand jetzt habe ich sowas nicht vor. Ne?
Okay. Wie willst du sie nennen?
Och, Mann. Boah, jetzt soll ich auf ad hoc so eine Granate raushauen.
Ja.
Ne? Weißt du, wie lange ich für sowas brauche, immer um was halbwegs Schönes zu formulieren? Keine Ahnung. Also ich würde mich freuen, wenn da irgendwas mit Jesus vorkäme. Weil
im
dann,
Titel?
Ja, weil dann wäre das ja die Überschrift quasi, würde dann ja aussagen, dass ich irgendwie was für Jesus gemacht habe oder so, weißt du?
Ja, stimmt.
Und ich wüsste nicht, was sinnvoller wäre, um mein Leben so zu beschreiben, als irgendwie was für Jesus zu machen, ne? Also, aber sorry, so eine genaue Formulierung, keine Ahnung.
Wollt ihr den Humbug-Vorschlag?
Ja.
Wie wär's mit Christ, Fragezeichen, ja, in Klammern N. Christian.
Oder so Christianisierung oder sowas.
Oh, stark. Christianisierung. Ich habe heute überlegt, ob man irgendeinen Wortwitz mit dem Namen Christian machen kann, weil das sich irgendwie anbietet.
Ja.
Und ich bin nicht auf Christianisierung gekommen.
Doch, der ist gut, ne?
Ja.
Er kam ja am Freitag so ein bisschen irgendwie
ja,
von mir rausgeholt.
Was hast
oder
du gesagt?
Ich weiß nicht. Und irgendwie haben darüber ein paar so gelacht. Und dann habe ich das, glaube ich, so aufgegriffen.
Genau,
ne?
Ja.
Aber
ich glaube, du hast irgendwie so Christ ja oder nein. Oder irgendwie, keine Ahnung.
Du hast sowas ich gesagt, sagen, wir ja. haben ein paar so geschmunzelt und hast gesagt, ja, guter Name, ne? So, gutes Wort, irgendwie sowas.
Ja, ich habe es auch vergessen. Also nenn mir jetzt einfach Christianisierung, das Buch, ne, dann.
Bereitest du manchmal, also es ist ja gut, wenn das Publikum, zu dem man redet, wenn das aufgelockert ist und bereit ist, einem zuzuhören.
Ja.
Bereitest du manchmal so Witze vor, dass du weißt, an der Stelle will ich was Lustiges sagen, es gibt einen kurzen Lacher und die hören mir zu?
Also ich bereite das, was ich sage, eigentlich immer sehr gründlich vor, ne.
Ja.
Also ich bin nicht so wirklich spontan in der Predigt. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen irgendwie moderieren muss oder so, dann würde ich auch irgendwie locker was sagen, aber nee, dann würde ich den, wenn ich einen Witz machen würde, würde ich den wahrscheinlich, ist der meistens schon irgendwie aufgeschrieben.
Du würdest nicht spontan, wenn dir ein witziger Gedanke kommt oder so, den sagen?
Doch, in der Jugend schon, ne? In
okay.
der Gemeinde, da würde ich es nicht machen, das ist ein bisschen ein anderes Setting so, aber bei euch, ihr könnt das ab, ne?
Wir können
ja,
das wegstecken.
Doch.
Ja, ich glaube nicht, dass ich es am Freitag gemacht habe, das war schon sehr ernst.
Fühlst du dich wohler? Ist es für dich einfacher, in der Jugend zu predigen?
Ja, würde ich schon sagen, tatsächlich, ja. Also du musst halt nicht diese große Spannbreite abdecken, ne?
Ach so, stimmt.
Du hast in der Gemeinde halt alles, ne? Vom Alter her. Und du musst dann auch in den Anwendungen gucken, dass du irgendwie alle abholst und auch ganz unterschiedliche Erwartungen so, ne? Also, was ein Prediger so machen will, klar, ich will nicht jedem gerecht werden, kann ich auch nicht. Aber so, was die Leute so, ne, schon irgendwie hören wollen, man will ja auch nicht komplett an die vorbeireden, ne? Und in der Jugend hast du irgendwie schon eine sehr homogene Gruppe. Und da kann man so ein bisschen lockerer sein, würde ich sagen. Ist nicht so ganz steif, formell oder so, wie vielleicht im Gottesdienst.
Auch mal so ein Formel-1-Beispiel.
Ja, genau. Aber müsstest du jetzt sagen, ob ich jetzt anders war oder ihr als sonntags in der Gemeinde?
Nein, du warst Christian.
Nee? Ich finde, du warst lockerer.
Ein bisschen schon, ne?
Nicht in deiner Körpersprache, aber in deiner Sprache selbst. Warst einfach.
Ah ja, das kommt noch dazu. Ja, also ich glaube, ich rede ja nicht ganz so schlimm wie ihr. Da verstehe ich auch manchmal die Hälfte nicht. Aber so ein paar englische Wörter darf ich auch manchmal droppen, ne? Habe ich gelernt. Das würde ich dann in der Gemeinde viel, viel weniger machen, ne? Aber wenn mir dann irgendwie, ich würde auch in der Gemeinde wahrscheinlich nicht nice sagen oder so, ne? Aber in der Jugend ist das ja, gehört ja zum guten Ton, glaube ich, ne?
Also, guter Ton.
Nice ist ja absolut basic worden, ne?
Mittlerweile schon.
Also schon ein bisschen alt schon wahrscheinlich. Ja. Philipp, warum lachst du so?
Ich finde es einfach nice gerade. Meine Mama, als wir in die Teenie gekommen sind, dann hat sie, also als 14-Jähriger habe ich halt auch Anglizismen am Stück gedroppt. Und so geredet. Und dann hat meine Mama irgendwann angefangen, hey, wollt ihr heute mit den Teens hier chillen? Und ich gucke so Mama an. Also, was? Ob ihr hier chillen wollt heute? Und ich denke so, weißt du, was chillen bedeutet? Aber ja, mittlerweile sagt sie es immer noch und irgendwie klingt es schon normal, wenn man mal sagt, ob wir heute chillen wollen. Mhm. Ich glaube, das geht ein bisschen in die höhere Generation mit rein.
Ja, aber die Anglizismen, die explodieren schon gefühlt gerade, ne?
Ja.
Also ich meine, auch bei uns damals war das schon. Aber so, was gerade so abgeht, also, boah, also ich finde schon krass.
Globalisierte Welt, ne?
Ja, man hat viel mehr mit Englisch am Hut.
Sowas wie ihr, hat auch Naomi gesagt am Freitag irgendwie, dann könnt ihr das einfach confident singen oder sowas, oder? Ja. Sowas, wo man das Wort so einfach in den deutschen Satzbau so einbaut, das kannten wir damals nicht so, ne?
Das fällt auch gar nicht mehr so stark auf. Euch jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Ja.
Mir ist es auch nicht aufgefallen. Für mich war es so, ja, singen wir das Confident. Komm, let's go. Let's go. Ja,
das stimmt.
Eine Frage wurde mir gestellt, die fand ich auch sehr interessant. Wie reagiert man beim zweiten Mal, wo man vom Arzt gesagt bekommt, ihr kriegt wieder Zwillinge?
Oh. Da war ich zum Glück nicht dabei. Also bei der ersten Runde war es eben so, dass ich bei allen Terminen dabei war, weil wir noch keine Kinder hatten, auf die man irgendwie aufpassen muss. Und dann bei der zweiten Schwangerschaft hatten wir dann ja schon die Jungs da und Lia, dann bin ich da bei den Jungs geblieben. Da war ich nicht dabei. Also ich kann es nur vom Hörensagen erzählen, wie Lia reagiert hat und das war schon krass, ja. Also das liegt aber daran, dass die erste Schwangerschaft sehr kompliziert war, ne? So. Also bei Lia, die war fast 2 Monate im Krankenhaus vorher, ne? Da waren ganz schlimme Sachen, halbseitige Lähmung im Gesicht und solche Sachen, ne? Schwangerschaftsvergiftung, bla bla. Und dann hat sie halt erfahren, ne, dass sie schwanger ist und dann war es erstmal, oh nein, jetzt geht das die ganze Geschichte wieder los. So, ne? Nicht, da kommen Babys, sondern das wird komplikativ, gibt es ein Wort? Kompliziert.
Ja,
viel einfacher. Die machen es gerade zu kompliziert. Genau, und dann war so der Trost, ach, ist ja nur eins, ne? Mhm. So, das war dann Montag, wo der Test dann positiv war. Okay, dann haben wir uns 2 Tage getröstet mit, ist ja nur ein Kind, das wird viel entspannter und so. Und dann war sie am Mittwoch dann beim Frauenarzt und dann sagte die Frauenärztin das Gleiche so, ist ja nur eins so und macht den Ultraschall und dann, es sind 2. Da war der ganze Trost weg. das war schon echt heftig so, für Lia vor allem. Ne?
Ja, okay.
Weil sie das Ganze ja im wahrsten Sinne tragen muss und das war dann schon ein bisschen sehr surreal.
Aber rückblickend wahrscheinlich sehr humorvoll, oder?
Ja, rückblickend, ja, die Zeit hat alle Wunden, ne?
Nein, ich meine, es ist schon lustig, dass man 2-mal Zwillinge bekommt.
Yes. Ja, für euch vielleicht, also für Außenstehende, ne?
Ja.
Also, es gibt einfach unglaublich viele Vorteile, würde ich sagen. Die spielen zusammen und irgendwie, ja, schon sehr cool, ne? Aber halt auch ziemlich herausfordernd, ne? Also, die erste Zeit war schon krass, vor allem, weil die halt auch so eng beieinander sind, ne? Also, 4 Kinder in 2,5 Jahren fast, das war schon ein bisschen verrückt.
Krass.
Ja.
Ich habe zwei Fragen gestellt bekommen für zum Gottesdienst eben, weil du hast eben getauft. Du bist ja seit November auch unser Ältester und durftest heute taufen.
Ja.
Deine erste, ne?
Yes.
Wie war das?
Ja, total spannend. Also ich musste mich erstmal ganz kurz konzentrieren, weil Taufe ist halt so ein bisschen so ein formeller Akt, ne? Das ist so nichts, was man irgendwie so im normalen Umfeld irgendwie macht, sondern man muss so irgendwie so ein paar Wörter oder Formulierungen sagen, die irgendwie jetzt dann so man bei der Taufe sagt. Und das muss man irgendwie richtig machen, so, ne? Also wir sind da jetzt nicht ganz so steif, sag ich mal, wie jetzt vielleicht so evangelische Kirche oder so, wo du dann bestimmte Liturgien oder sowas, da haben wir auch so ein bisschen, aber genau, und da dachte ich, okay, diesen Spruch, den muss ich halt gut drauf haben, und das mit der Taufe an sich war auch nicht so ganz easy, ne, also du musst ja dann, ist ja nicht so viel Platz, dann manchmal sind dann so große Burschen, die musst du da irgendwie reinkriegen und raus, und am Anfang, ja, war gar nicht so einfach, aber total spannend.
Kann man auch nicht üben mit denen, ne?
Nee, so Trockenübung macht wenig Sinn, ne?
Trockenübung. Wortwörtlich. Was jemand dann fragte dazu, wie warm ist das Taufbecken?
Also ich fand es ganz angenehm, ja.
Ich habe auch noch so,
also Zimmertemperatur. Kann ich die jetzt nicht nennen, aber es war nicht unangenehm oder so. Mhm. Ich glaube, die haben da irgendwie so Warm- und Kaltwasser beides und versuchen das dann irgendwie zu mischen, ne? So.
Okay.
Haben sie gut gemischt, würde ich sagen.
Gute Mische?
Ja.
Laudezer.
Genau. Wieder warm, ja.
Und kannst du dir den Namen merken oder liest du sie an der Folie ab?
Ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Nein, ich kann mir die tatsächlich schon merken, ja.
Ja. Also, sind ja nur 14.
Die Leute kenne ich ja dann, ne?
Mhm.
Hast du mit denen auch biblischen Unterricht gemacht?
Nein. Den Part übernimmt Gerd.
Ja.
Der hat den meistens gemacht, ich glaube teilweise auch andere, aber die ganze Vorbereitung, genau, das läuft alles über Gerd. Genau.
Mhm. Ja, cool. Wir haben damals in Juri die Taufe gehabt, das war richtig cool.
Boah,
wir waren fünf Jungs.
Mhm.
Joel, ach, das Kai. Bild, was wir vorhin uns angeguckt haben. Ja. Mhm. Da sahst du noch anders aus.
Stimmt.
Haben wir doch eben festgestellt.
Haben wir festgestellt. Ich bin nicht mehr so, wie ich war.
Mhm. Amen.
Wie ich getauft war.
Deine Kinder sind ja Söhne eines Ältesten.
Ja.
Du selbst bist Sohn eines Ältesten. Würdest du sagen, dass dich schon das Kindsein von deinem Vater auf die Zeit jetzt vorbereitet hat?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das hat mir geholfen, das Ganze realistischer zu sehen, ohne große Illusionen, ne? Also vielleicht könnten manche denken so, ja, ich gehe jetzt rein in den Dienst und das wird alles ganz easy, und dann merkt man irgendwann, da kommt die Ernüchterung, ist doch nicht immer so einfach. Und dieser Zahn wurde mir eigentlich gezogen, weil ich es von Anfang an erlebt habe, so, ne? Also alleine so der Zeitaufwand und dann der Stress oder dann der Druck und so, ne? Große Entscheidung, wie geht man damit um, was bedeutet es für die Familie, ne? Das habe ich alles als kleines Kind von klein auf schon so kennengelernt. Wusste ich schon eigentlich, was mich erwartet, so ungefähr. Aber es dann selber zu erleben, ist natürlich wieder noch eine andere Nummer. Aber definitiv war das schon irgendwie eine gute Vorbereitung, denke ich.
Ist für dich ungewohnt? Ich glaube, ich habe mit Justin mal drüber geredet, aber das ist bei dir noch ein bisschen ein anderes Kaliber. Du bist sehr jung und ein Ältester.
Ja.
Also fühlst du dich der Verantwortung manchmal nicht gerecht? Oder glaubst du, hä, was mache ich hier? Ich bin irgendwie der Älteste gerade.
Ja, doch.
Du bist also so voll das Vorbild.
Genau, also ich denke so, das ganze Predigen und Lehren und so, das ist gar kein Problem. Da stehst du vorne und du hast nicht so diesen 1-zu-1-Kontakt, ne? Ja. Aber alleine, wenn es in den Bereich geht, wo man mal mit jemandem auch ernster sprechen muss, der dann irgendwie 20, 30 Jahre älter ist und so, ne? Und das ist dann nicht so ganz so einfach. Oder irgendwie Entscheidungen zu treffen und dann den anderen das zu kommunizieren. Mhm. Und die sind viel älter als man selbst. Also tatsächlich denke ich mir oft, boah, ich bin echt sehr jung und fühle mich gerade noch komisch. Aber ich denke, das kommt dann mit den Jahren so, ne? Dass man dann irgendwie da mehr reinwächst.
Mit welchem Alter sind denn die anderen Älteste geworden, die wir als Älteste haben? Wisst ihr das?
Also bei meinem Papa war es, glaube ich, auch 29, 30 oder so.
Mhm.
Ja, warte, Gerd ist jetzt, ja, müsste auch ungefähr ähnlich sein, ja, Mitte 30. Bei Hansi und Alex war es, glaube ich, da ein bisschen später. Die waren da wahrscheinlich so um die 40 rum, hätte ich jetzt geschätzt.
Also hast du mehr Zeit, die einzuholen, oder du bist früher da, wo die dann erst nach einer kurzen Zeit wahrscheinlich waren.
Ja, aber so große Unterschiede sind da, glaube ich, nicht.
Mhm.
Ist es auch so, dass ihr im Ältestenkreis, also spürt man da, dass wenn man der Junge ist, der da, also ein junger Typ ist, der da reinkommt, dass man sich irgendwie nicht auf Augenhöhe mit den anderen fühlt?
Nee. Also wir sind jetzt zu fünft und wir sind alle auf einer Ebene, ne?
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also jedes Alter oder so bringt ja so seine Vorteile mit sich, ne? Der eine hat schon alles gesehen, der hat schon diese Phasen mitgemacht und diese Probleme kennt er schon und er kann dir dann sagen so, hey, ganz ruhig, das kriegen wir hin und wir kommen da wieder raus, haben wir schon mal erlebt. Und der Jüngere ist noch irgendwie vielleicht dynamischer, hat frische Ideen oder, ne? Und das ergänzt sich halt voll gut, würde ich sagen, ne? Das ist schon cool.
Und du bist auch ein outgoing Ältester, heißt du warst jetzt schon in Afrika zweimal,
also,
in einem halben Jahr, also im Laufe eines halben Jahres ungefähr.
Mhm.
Und wirst auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder verreisen,
nach die Missionsreise.
Finde ich cool. Das schafft dir als Ältester wahrscheinlich eine ganz neue Perspektive oder eine viel weitere Perspektive,
ja, absolut,
die du in die Gemeinde einbringen kannst. Also ich sehe da auch eine große Chance drin, dich für uns als Ältesten zu haben.
Ja.
Und das schreibe ich. Anders als Hansi, deine Ordinationsurkunde.
Nein,
hat er nicht. Hansi hat nicht unterschrieben. Also für die, die es nicht wissen, wir sind ja in Christians Büro und Christian wurde ja ordiniert, also als Ältester eingesetzt. Und alle Ältesten haben unterschrieben, außer Hansi.
Ja, der war dagegen.
Halt. Er war nicht da auch vor allem.
Nee, der war auf Missionsreise.
Genau, aber er hat auch jetzt nachträglich nicht unterschrieben, ne?
Der war outgoing.
Wahrscheinlich ist es nicht so wichtig einfach. Er hat wahrscheinlich zugestimmt, schätze ich mal.
Ja, ja.
Ja, ja, okay. aber Hansi hat nicht unterschrieben.
Wir holen das zeitnah nach, damit ihr euch nicht mehr aufregen müsst.
Könnte es sein, dass deine Jungs die ersten Zwillingsältesten werden, die wir erleben?
Das Messer wird ja anders.
Wer weiß.
Nicht vererbt, ne? Nein, keine Ahnung, was die in ihrem Leben so machen.
Man nicht bei der Geburt direkt mit Ältesten?
Ja, wir haben das schon eigentlich geklärt. So direkt.
Gut.
Klar.
Ich bin ja auch mit dir in der Büchergruppe.
Ja.
Ja, also mit ein paar Männern aus der Gemeinde, ich zähle mich mal zu den Männern dazu.
Ach so.
Dann lesen wir ein paar Bücher und meine Challenge ist so ein Buch im Monat und das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das mache ich jetzt aber, ja. Das okay. wird durchgezogen und ich bin, glaube ich, gut dabei noch. Also jetzt, ich lese mein drittes Buch durch im März, es läuft. Und Christian ist ein ganz, ganz anderes Level, müsst ihr wissen. Christian hat direkt mal zum Start reingeschrieben, ja, mein Ziel für dieses Jahr ist 20 Bücher. Aber zu diesen 20 Büchern zielt er gar nicht die dazu, die er für die Schule lesen muss oder fürs Studium. Also Christian liest 20 Bücher für sich, plus halt die anderen fürs Studium. Mhm. Aber er will noch aufstocken, meinte er. Das reicht noch nicht.
Nö, weiß ich nicht.
Wie schaffst du das?
Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, dieses Jahr hat er so eigentlich ganz gut angefangen, weil ich viel unterwegs war, ne? Zum Beispiel im Flugzeug und so, dann nach Guinea.
Das waren halt zwei, drei
Bücher. Genau, da haut man ein bisschen rein, so, ne? Nein, aber so ansonsten einfach einplanen, ne? Also ich habe dann geguckt, 600 Seiten pro Monat ungefähr. Und ich habe mir gewisse Deadlines gesetzt, so auf den Tag, genau. Da muss das Buch fertig sein, so, ne? Damit man so immer so einen Druck hat. Dann weiß ich, 600 Seiten pro Monat. Und dann habe ich halt runtergerechnet, das sind dann 20 Seiten, richtig, pro Tag. Ja, und dann versuche ich das zum Beispiel, wenn ich stille Zeit mache, einfach dann das Buch zu nehmen und ein Kapitel oder Unterkapitel, was auch immer, zu lesen. Das klappt auch nicht jeden Tag, aber so muss man sich ein bisschen zwingen, weil ich einfach gemerkt habe, dass Lesen so Horizonte erweitert und das unglaublich wichtig ist. Wenn man ständig ausgibt und redet und so, muss man sich einfach selber füllen lassen und sich neue Inspiration holen. Das,
Output braucht Input.
Amen, genau.
Yes.
Ja.
Das hat Christian Ferderer mal gesagt.
Echt?
Ja.
Krass.
Habe ich von dem.
Müssen wir mal einladen.
Hast du auch als Kind schon so viel gelesen?
Ja, schon viel gelesen, ja. Aber nicht so viel wie Michi, der war noch viel verrückter.
Liest er jetzt auch noch so viel?
Nee, jetzt ist er vollkommen raus. Der ist halt Deutschlehrer, liest er halt nicht so viel. Nee, also der macht, glaube ich, das ja nicht viel, weil der ja auch viele andere Sachen um die Ohren hat. Aber der hat alle möglichen so, kennt ihr Karl May, so Winnetou und so?
Ja.
Da hat er, glaube ich, irgendwie 80 Bücher oder sowas von gelesen. Ich glaube, ich hatte so 10, 12 oder so.
Ja. Okay, ja. Ich habe zwei unnötige Fragen noch.
Mhm.
Und von mir aus können wir dann mit dem guten Part starten.
Jo. Im Ernsten.
Verstappen oder Hamilton?
Ach du Schande. Ja, ich wusste, dass Formel 1 jetzt irgendwie aufgegriffen wird. Boah, ich weiß noch nicht mal, wie Verstappen aussieht.
Ganz aber ehrlich. Hamilton weißt du?
Hamilton weiß ich, wie er aussieht. Ich weiß, dass er Lewis heißt. Ich weiß auch, dass der irgendwie 7-8-mal Formel 1 Weltmeister geworden ist.
Achtmal war fast, aber da hat Verstappen gewonnen.
Ist er nicht jetzt mehr als Schumi oder so?
Nee.
Er wäre dann, glaube ich, gleich auf gewesen, oder?
Wenn Verstappen nicht gewonnen hätte, genau.
Ja. Also dann würde ich Hamilton sagen, weil ich weiß nicht mal, wie Verstappen aussieht. Also ich kann dir nicht sagen, oha, ja, nee, noch nie gesehen.
Der Grand Prix von Thomas. Zweifacher Formel 1 Weltmeister, den muss man nicht
kennen. Ja, genau. Und ich glaube, ihr feiert alle Verstappen, ne?
Ja, nee, die ganze Jugend.
Deswegen, ja, Hamilton sagen. Ja.
Komm, hör mir auf.
Ja, okay, eine Frage noch. Hast du mal Michi versucht zu überreden, einen Bart wachsen zu lassen?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, ein Bart würde
Michi gut stehen. Tobi habe ich das schon gemacht. Der hat ja auch mal so ein bisschen, der weigert sich, das Bart zu nennen, aber... Mhm. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ohne schon gut, ist gut.
Sieht erwachsener aus, meinst du?
Ja, weiß nicht, soll ich mal probieren.
Fresh.
Dann sehen wir es.
Da muss man auch eine Missionsreise machen, dann wiederkommen und dann...
Ja. Vollbart. Wenn man aus Afrika kommt, dann hat man auch einen Bart.
Genau.
Okay. Mir fällt kein guter Übergang von einem Bart zum Text ein. Okay, dann nehmen wir einfach auch keinen.
Nö.
Findest du es nicht verantwortungslos, dass jetzt direkt, wir sind in Philippa 2, ne?
Aha.
Weißt du ja. Findest du nicht verantwortungslos, seine Familie zu verlassen, um Paulus helfen zu gehen, im Fall von Epaphroditus?
Also erstmal weiß ich ja nicht genau, ob der eine Familie hatte, ne?
Ja, aber das vom Prinzip.
Möglicherweise.
Fändest du es verantwortungslos?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es kommt immer auf die ganze Situation an. Ne? Es kann sein, dass es eine Situation gäbe, wo es verantwortungslos sein könnte. Ne? Das hängt halt von der Situation ab. Ne? Also was ist mit der Familie? Wie alt sind die Kinder? Was ist mit der Frau? Wie geht's der gerade? Wie viel Unterstützung hat sie? Ne? Also das sind alles Fragen, die man, glaube ich, schon, weil man ja Verantwortung für die Familie hat, abwägen muss. Tja, also was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Also müsstest du nochmal mit meiner Frau sprechen. Die muss mich auch oft entbehren und nach irgendwelchen Reisen schicken lassen. Aber sie steht ja dahinter, ne? Das ist nicht einfach für sie. Aber sie weiß den Sinn dahinter und macht da viele Opfer, würde ich sagen, ne? Von daher kann es sein, dass es auch Leute gibt, die vielleicht auch sogar in der Mission zu der Gemeindearbeit sind, und wo man sagt, hey, der macht doch was Gutes, aber eigentlich versündigt er sich, weil er komplett seine Familie vor die Wand fährt, ne? Das kann tatsächlich auch sein. Also, da ist der fromme Dienst irgendwie sogar eine Gefahr, ne?
Weißt du, also Petrus war ja verheiratet zum Beispiel.
Ja.
Von dem weiß man es ja.
Ja.
Weiß man, ob er mit seiner Frau rumgereist ist oder ohne?
Ja, also Paulus sagt das doch, glaube ich, in 1. Korinther 9, wissen wir alle, ne?
Klar.
Sagt er doch, wie war das mit der Bezahlung? Also ne, von wegen Apostel, ich werde bezahlt, habe ich das Recht dazu oder nicht? Und dann noch, bin ich der Einzige, der keine Frau haben darf, sondern hier wie Petrus, der seine Frau mitnimmt oder so, ne?
Ab echt?
Ja, also ich glaube, der hat sie mitgenommen.
Weißt du, welcher Vers ist es für dich? Du kennst ja die Bibel auswendig.
Nein, weiß ich nicht. Aber wenn das für dich wichtig ist, ich guck gerade. Ah ja, genau. 9 Vers 5. Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unseren Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus.
Guck, ah, cool.
Zack, da haben wir's.
Das ist ja voll das Positivbeispiel. Aber was heißt Positivbeispiel? Ist ein Beispiel.
Dass sie das gemeinsam gemacht haben.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Ja, gut, ne? Also... Paulus, der war ja Jahre in diesen Missionsreisen unterwegs. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Frau und Kinder, ne? Dann, nee, das, ja, also keine Ahnung, also puh. Also ich glaube, also wenn ich mich richtig entsinne, so in Kirchengeschichtenunterricht, dass es auch richtig große Glaubenshelden gab, die ihre Ehe vor die Wand gefahren haben, weil die einfach auf eigene Faust irgendwie auch jahrelang unterwegs waren. Dann sind sie, weißt du, nach Indien oder keine Ahnung wo und haben sich gar nicht um die Frau gekümmert und es war ganz schlimm so, ne? Also man muss das zusammen machen und die Frau muss dahinter stehen und gucken, dass man die Familie nicht vernachlässigt, weil das ist auch oberstes Gebot, ne? Kümmer dich um deine Frau und die Kinder anständig und Reich Gottes. Und ich bin ja der Meinung, auch Familienarbeit ist auch Reich Gottes, ich will das gar nicht trennen. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht irgendwie entweder oder ist, ne? Also muss ich mich jetzt entscheiden, für eine Familie zu versorgen oder in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich glaube, das geht Hand in Hand und sollte ganz natürlich zusammenlaufen.
Denkst du manchmal, dass du zu viele Abstriche machst oder schaffst du es, gute Balance zu halten mit deiner Familie und der Gemeinde?
Ja, also boah, jetzt zu diesen Fragen müsste eigentlich jetzt immer Lia mit dabei sein, ne? Weil jetzt
Stimmt.
hört ihr nur die eine Seite. Also ich glaube, gerade ist auch so eine Phase, die so ein bisschen die Grenze überschritten hat, würde ich sagen. Ja, wo ich dann gucken muss, dass ich da wieder ein bisschen runterkomme. Genau, weil die letzte Zeit war ein bisschen viel, ne? Ja, das stimmt schon. Wo ich meiner Verantwortung gerade zu Hause echt nicht so gut nachkomme, ja.
Aber Einsicht ist schon mal der erste Schritt.
Ja, das stimmt.
Wenigstens siehst du es, so, wenn es dran ist.
Ich lese momentan das Buch in den Spruch meines Vaters von Franklin Graham, halt über Billy Graham.
Ja.
Und ich fand richtig cool. Er hat irgendwann beschrieben, dass er zusammen angefangen hat mit seinem Vater, zusammen Evangelisationen abzuhalten und zu predigen. Und dann haben Franklin und Billy zusammen gepredigt. Hast du schon mal sowas mit deinem Vater gehabt? Dass ihr.
Haben die so eine Tandem-Predigt gemacht? Also beide wirklich gleichzeitig
Ich
gepredigt?
weiß es nicht
Oder
genau.
einfach abwechselnd, ein Tag der, ein Tag der?
Weiß ich leider nicht genau.
Okay. Ich denke auch eher abwechselnd. Ich glaube nicht, dass sie das zusammen. Aber keine Ahnung.
Aber fandest du es, oder hast du mit deinem Vater schon intensiv in der Gemeinde zusammengearbeitet? An Projekten oder so etwas?
Also eher im Bereich der Musik, würde ich sagen, ne?
Ah,
Über das
stimmt.
Doppelquartett, da sind wir viel unterwegs gewesen. So die Männer und wir kleine Burschen sind jetzt auch schon größer. Ja, und sonst Predigten am Anfang habe ich halt so von ihm Rat geholt und so, ne? Und jetzt dann in der Gemeindeleitung bin ich ja drin und er ist schon ein paar Jahre raus. Das heißt, das hat sich da ja gar nicht überlappt. Wir haben uns auch oft die Frage gestellt, ob das eigentlich gut war oder schlecht und wir wissen nicht genau, was die Antwort ist. Wäre auf jeden Fall spannend gewesen, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, so wie es jetzt war.
Fröhlich will ich singen.
Ja, genau.
Boah,
Ein
das,
Banger.
das ist so verbreitet in Deutschland, dieses Video, das ist heftig.
Ja, wir haben da letztens schon mit Christian drüber geredet. Eigentlich wünscht sich die Jugend, dass sie das mal irgendwann singt. Aber ich habe auch schon rausgehört aus dem Gespräch, dass da einige nicht mehr so krass Bock drauf haben, weil das
Ich
so
bin dabei,
overused
aber
ist.
ihr müsst unsere Tenöre überreden.
Ach so. Das
Sag
schaffen
ich
wir.
jetzt auch keinen Namen oder so.
Weiß ja keiner, wer jetzt gemeint ist, wenn die
Nein.
Weiß ja
Ja, gut.
keiner, was das eigentlich ist.
Genau.
Was?
Die, wo so hoch singen.
Die,
Genau.
wo im Chor fehlen, können alle Tenöre kommen.
Genau.
Empfindest du eine starke Unruhe, wenn du nicht in der FEWG bist?
Ein starker. Jetzt
Ja.
weiß ich, du bist bei Epaphroditus.
Epaphroditus.
Epaphroditus, eine starke Unruhe. Also, nee, also so wie das da so im Text steht, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, bei ihm war das ja auch so, dass es so ein bestimmter Kontext war. Ne? Er war ja krank
Ja.
und die waren dann in Sorge. Also es war so eine.
Du warst auch letztens krank.
Ich war auch krank, ja, aber ich glaube nicht kurz vorm Grab. So weit war es noch nicht.
Okay.
Weil bei ihm war es ja ein bisschen ernster, ne? Nee, aber ich kenne das auf jeden Fall. Ich war ja jetzt ja in der Kur auch oder in Guinea vorher, ne? Eine Zeit lang da, nicht da und dann bist du so auf dem Livestream angewiesen. Da freut man sich schon, wieder in echt da zu sein und die Geschwister zu sehen, auf jeden Fall.
Im Real Life.
Ganz genau.
Habt ihr eine Idee, wie sich sowas äußern kann, diese starke Unruhe, die Epaphroditus hatte, weil andere wussten, dass er krank ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dass ich jetzt krank bin, ich weiß, jemand weiß, dass ich krank bin, dann denke ich mir eher, ja, ich bin krank, hier, schickt mir eine liebe Nachricht oder so, aber er war ja irgendwie bestürzt, dass die es wussten oder so in Unruhe. Wie stellt ihr euch das vor? Was ist das für ein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was er da sich gedacht hat oder warum es ihn gerade so bedrängt hat. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, boah, ich weiß es nicht. Also irgendwie habe ich einfach den Eindruck, dass die, also auch bei Timotheus vorher, ne? Und bei Epaphroditus auch, dass die alle so eng, und auch bei Paulus, so eng mit den anderen Menschen verbunden waren und den anderen so heftig im Blick hatten. Dass die selber so traurig waren, weil die wussten, die anderen sind traurig, ne? Also das ist für uns voll irgendwie komisch. Aber die haben die so geliebt, und der wusste, die machen sich gerade Sorgen. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, weißt du, wenn deine Mama in großer Sorge ist um dich oder so, ne? Dann, was würdest du denn dann so empfinden? Man will ja auch nicht, dass die Mama dann so
Ach stimmt,
traurig
ja.
ist.
Und dann wird sie beruhigen
Ja, genau,
wollen.
du willst sie dann irgendwie
Ja.
beruhigen und sagen, ah, das kriegen wir hin und so. Vermutlich geht das in so eine ähnliche
So das
Richtung.
Herzleid abwenden.
Ja.
Stimmt. So ergibt es Sinn, wenn man es so ummünzt, ja.
Ich habe mir etwas aufgeschrieben, was ich gerne vorlesen möchte. Also du hast ja über Risikobereitschaft geredet und dass Epaphroditus am Ende der war, der es dann gemacht hat, der das Risiko eingegangen ist. Und der hat es gemacht und du hast gesagt auch, mit dem Wissen, dass es ihm sein Leben kostet. Aber er wusste, dass der Tod nur schmeckt, wenn er das Leben kostet.
Er wusste, dass er den Tod nur schmeckt.
Er macht es, wenn es sein Leben kostet, aber ja. Er wusste, dass der Tod nur schmeckt, wenn er das Leben kostet.
Oha. Ach
so.
Ich habe es mir nicht selber ausgedacht. Er hat das schon mal anders genutzt. Da muss ich dran denken.
Mein Kollege.
Genau.
Mein Studienkollege.
Echt? Jetzt gerade?
Mhm. Also ich kenne ihn nur online, ne?
Ja.
Ach so, ja.
Wir studieren alle online. Ja.
Ja, cool.
Guter Mann.
Auf jeden Fall.
Bester Gospel-Rapper in Deutschland, sage ich.
Ja, ist noch ein anderer, ne, bei uns. Der Prey, der studiert auch mit mir.
Der war im Brake auch.
Genau, und die, ja. Mit denen studiere ich jetzt beiden, ja.
Mhm.
Färbt das auf dich ab?
Er läuft so mit Gang-Signs durch die Gemeinde.
Ich glaube nicht wirklich. Jo, nein, so ein paar Songs habe ich mir von beiden tatsächlich angehört. Und das ist halt gar nicht meine Welt, aber ich finde schon irgendwie cool, was die machen.
Ja. Also die erreichen halt wirklich eine spezielle Zielgruppe. Mhm. Diese Nischengruppe, das ist richtig cool.
Einmal waren wir unterwegs im Auto und dann habe ich so alle möglichen Lieder abgespielt und meine Jungs waren hinten. Und dann lief auch von Prey, glaube ich, ein Lied. Und dann fragten die so, Papa, sind das Christen? Und da ging es die ganze Zeit eigentlich nur um Jesus und sowas, ne? Mhm. Ich so, ja, warum? Der hat ein böses Wort gesagt.
Autorität weg.
Dem hören wir nicht mehr zu.
Ja. Aber die haben schon echt gute Texte.
Apropos Betrübung, hatte ich eine Frage.
Ja.
Zu Vers 28. Ich habe ihnen umso eiliger gesandt über Epaphroditus, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Ich habe mich gefragt, warum betrübt es Paulus weniger, wenn sein Diener weg ist?
Ja, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, ne?
Hm.
Ich denke, vielleicht musste er sich einfach ganz praktisch auch um Epaphroditus kümmern, ne? Ich weiß nicht genau, wie die Situation da war, aber wenn er halt so sterbenskrank war und eine medizinische Versorgung damals war ja auch nicht gerade gut, wahrscheinlich mussten die einfach echt gucken, dass sie den, wie sie den gesund pflegen sozusagen, ne? Und das war ja jetzt eigentlich auch nicht so Paulus' Hauptaufgabe, ne? Mhm. Ich meine, er war zwar im Gefängnis, aber sich um ihn dann zu kümmern, so, ne?
Ja.
Und wenn er dann wieder gesund ist und dann weg ist, dann hat er da auch natürlich eine ganz praktische Aufgabe weniger, die ihm Zeit raubt.
Mhm.
Auch wenn er sicherlich gerne gemacht hat, ne? So wie wir den Text ja hier sehen.
Wahrscheinlich so, wie wenn Eltern ihr Kind ins Espelcamp schicken, ne? Die wissen, da ist geistliche Erbauung. Und,
ja. Und sie lieben ihre Kinder, aber sie wissen,
genau.
Ein bisschen Distanz ist manchmal gar nicht so schlecht.
Vielleicht war das hier auch so.
Ja, genau. Ähnlich.
Starke Parallele. Seid ihr im Camp dieses Jahr? Bist du im Camp?
Tatsächlich ist Lia da. Seit 10 Jahren das erste Mal.
Oh, das hast du immer gemacht.
Genau, entweder ich oder ich war im Brak einige Zeit dann gar nicht dabei.
Ja.
Aber sonst war immer ich, genau. Und sie war mit den Kindern und diesmal drehen wir das mal um.
Cool.
Ja.
Gruppenleitung dann?
Genau, in der E3 ist sie.
Oh, ich bin auch in der E3, Sportler.
Ja, nice. Also ich freue mich sehr darauf, dass sie da wieder dabei ist. Ich wäre auch gerne dabei, aber es ist nicht so ganz möglich jetzt.
Sind eure Kinder auch schon im Camp?
Nein, aber nächstes Jahr sind die Jungs da.
Die
sind jetzt 9.
Ah, okay.
Nächstes Jahr dann.
Cool.
Dann geht's los.
Yes.
Dann geht's ab.
Das sind so nice Jahre gewesen im Camp. Das heißt gewesen, sind es immer noch. Aber das war wirklich richtig wertvoll.
Mhm. Mitarbeiter ist sogar eigentlich noch viel cooler
als Teilnehmer. Ja, ich finde es auch cooler.
Kann man sich als Teilnehmer gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber ich mochte auch als Teilnehmer überrascht zu werden vom Programm.
Ja.
So nachts geweckt, irgendwann hat mich dann gewöhnt, klar. Aber so, als man dann aufgebrochen ist zu einer Wanderung, weil Atlantis geht unter und so, das war schon cool, weißt du so.
Hast du echt geglaubt auch dann so.
Ich dachte echt, das Camp geht unter. Nein, ist einfach cool, so mal nicht Sachen zu wissen, aber es ist genauso cool, die Sachen umzusetzen, von denen man weiß.
Ich weiß kommt. Noch, einmal, das war schon 10 Jahre her, also ich glaube bei Serendipity, Cowboy und sowas.
2009.
Genau, das kann da, wart ihr da auch Teilnehmer?
Erstes Jahr. 2011 war ich.
Da haben wir so Stroh aufgebaut, überall auf dem Lager. Erinnert ihr euch? Und haben wir das angezündet und dann waren und dann sind die aufgewacht nachts und dann waren alles so am Brennen, so, ne?
Ja,
und dann kam so ein Typ raus, was für eine nice Grafik, so, ne? So, der dachte so, das wäre wahrscheinlich so ein Computerspiel oder so. Wir haben es so weggeschmissen.
Aber du warst auch Teilnehmer?
Nein, ich war da Mitarbeiter.
2009.
Ich bin ja schon groß.
Das ist 14 Jahre her.
Stimmt. Ich war schon
2000. Warst du aber auch Teilnehmer?
Im SB-Camp nie. Dafür war ich zu alt. Genau, ich war 7-mal im Teamcamp.
Ah, cool. Hm.
Ja, aber ist ja das gleiche in Grün.
Du warst nie SB-Camp-Teilnehmer.
Mhm, aber Mitarbeiter war ich schon 14, 15 Mal oder so.
Krass.
Wir hatten doch auch mal das viktorianische London hier mit Sherlock Holmes.
Oh, das war cool.
Ja, da war ich in Brake in der Zeit, glaube ich.
Weil da war nachts auch so Nachtspiel, so ein Big Ben, glaube ich, und der hat irgendwie so rot geleuchtet. Und ich glaube, Arthur Klassen war das mit so einem Zylinder und hat so irgendwie mit einer Leuchtpistole geschossen. Das war richtig cool.
Ja.
Das war richtig düster und Hammer.
Ja.
Voll mein Ding. Wenn wir bei Epaphroditus sind, hatte ich noch eine Frage. Bei dieser Name, ne? Wenn ich den einmal im Fluss heute richtig ausspreche, dann...
Wir können ja Epi nennen einfach, oder so.
Wie?
Happy oder?
Happy, ja, Lukas einfach, Lix.
Lix Happy. ich weiß nicht mehr, mir die gestellt wurde, doch, wurde mir gestellt, genau. Und zwar wird ja zweimal von Happys Fastableben gesprochen.
Ja.
Einmal, denn er war auch krank, dem Tode nahe. Mhm. Und später heißt es, er ist dem Tod nahe gekommen, hat sein Leben gewagt.
Mhm.
Die Person fragte, könnten das zwei verschiedene Dinge gewesen sein, weil einmal wirkt es, als wäre er krank geworden, also passiv, und einmal, als wäre er aktiv beteiligt gewesen, weil er sein Leben gewagt hat.
Beteiligt?
Ach weil so. Er steht sein Leben gewagt, als hätte er sich in eine Gefahr gebracht.
Keine Ahnung, möglich wäre es, aber ich glaube, er zählt erstmal in 27 so ganz allgemein, so kurz was, ne, dass er krank geworden ist und greift das dann nochmal nachher auf, wo es dann um den Grund geht, ne? Weil, weißt du, wo er gerade vorher Vers 29 ja sagt, nehmt ihn auf und feiert ihn, das ist ein Held so. Und dann, glaube ich, muss er nochmal erklären, warum eigentlich.
Ja.
Und dann kommt Vers 30, ne? Dann sagt er, denn, als Begründung, warum soll man den jetzt so in Ehren halten? Denn der war einer von denjenigen, die eine ganze Sache gemacht haben und sogar krank waren oder ihr Leben riskiert haben.
Mhm.
Ja, also ich denke, das ist die gleiche Geschichte.
Gut möglich, ja.
Übrigens, wenn wir schon von Männer Gottes in Ehrenhalten reden, würde ich dich gerne als Ehrenmann betiteln. Ich möchte dir danken für deine Dienstbereitschaft in dieser Gemeinde.
Vielen Dank.
Ach, nice, dass du das machst.
Danke.
Will ich eine Sause schmeißen und dich in Ehren halten?
Mhm. Meine Party. Bist du eigentlich ein Geburtstagsfeiermensch? Feierst du Geburtstage?
Ja, also grundsätzlich schon, aber ich habe halt zum ungünstigen Zeitpunkt Geburtstag.
Wann hast du Geburtstag?
Am 12. Juli. Das Warum? Heißt, eigentlich perfekt.
Aber Hochzeiten aber, und sowas.
Nee, Urlaub und Camp.
Ach so.
Entweder ich bin selbst nicht da oder wir sind also im Camp oder im Urlaub. Oder halt alle Freunde sind weg und dann oft so, okay, da ist eh keiner da, was soll ich jetzt feiern? Manchmal hole ich es dann nach, aber ich mag es eigentlich sehr. Und halt Juli ist ja auch perfekt, ne? Du kannst draußen und grillen und so.
Das ist schon cool.
Eigentlich schon.
Ja. Im Dezember.
Lia zum Beispiel mag das überhaupt nicht. Ich muss die dann immer pushen und sagen, hey, wir feiern deinen Geburtstag. Nee, ich mag das.
Du hast in Kanada Geburtstag, Tim.
Ja.
Was machst du dann?
Ich kaufe mir so eine Tröte und dann setze ich mich an den See und... Nein, ich weiß nicht. Ich habe mitbekommen, dass ein paar mehr Deutsche da sein werden. Dann kann ich ja mit denen feiern, dann kennen die den deutschen Ritus.
Cool.
Also ich wollte es eigentlich in der nächsten Folge erst sagen, weil wenn du es nur ansprichst, kann ich ja auch schon mal erwähnen. Ich weiß nicht, also ich habe halt eine Gemeinde angesagt.
Announcement jetzt hier?
Ja.
Genau, also ich werde für 3 Monate Podcast verlassen und gleichzeitig auch die Gemeinde.
Achso, ach ja.
Ja.
Jetzt check ich es.
Im Umkehrschluss.
Ja.
Nein, also ich werde 3 Monate weggehen, weil ich erstmal ein Englischstudium brauche und werde in einem christlichen Camp arbeiten. Sowohl praktische Arbeiten als auch vielleicht mit Kindern arbeiten. Ich weiß es nicht genau. Also es ist ein Camp, wo auch Klassenfahrten hinkommen. Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich habe sehr Bock, weil das ist in Kanada, an der Westküste. Wird bestimmt schön.
Weißt du, wo du da bist?
Ja, ist Vancouver Island.
Ist ja nicht British Columbia?
In dem Bundesstaat, ja.
Ist das nicht das Schönste, was es so gibt da irgendwo?
Habe ich auch
mal gehört. Meine Verwandten wohnen in Kelowna.
Kenne ich nicht.
Ist auch im BC.
Angeblich soll es da mal Polarlichter geben.
Oh, cool.
Da
es
bin
gab
ich letztens gespannt.
In Hille welche, ne? Habt ihr das mitbekommen?
Wir haben sie gesucht, wir haben sie nicht
was
gefunden.
Wir haben sie auch gesucht. In Hille Polarlichter.
Ah ja, hab ich gesehen. Oder in der Zeitung gelesen. Oder
nichts gesehen. Mhm. Richtig schade.
Ja, wir auch nicht, also wie bin ich vor einer Stunde rum.
Aber auch von Lübbecke soll man das sehen konnten. Ja.
Ja, ich glaube, die Uhrzeiten waren falsch angegeben im Internet. Die sagten so um 10 oder so. Ja. Aber ich glaube, man musste bei Sonnenuntergang gucken fahren. Weil dann ist ja... Das Sonnenlicht noch da.
Polarlichter steht auf meiner Bucketlist, muss ich sagen.
Ja, bei mir auch.
Ich habe keine.
Du hast keine Bucketlist?
Nee. Sollte ich?
Hast du denn Sachen, die du in deinem Leben noch unbedingt machen willst?
Ich hab doch gerade gesagt, dass ich keine Bucketliste habe.
Ich weiß, aber vielleicht schreibst du
nein, auch nicht bewusst auf. Nein, wirklich, echt noch nicht drüber nachgedacht.
Zum Beispiel ein Deutschland-WM-Spiel live sehen.
Das wäre Hammer, ja?
Ja.
Soll ich das aufschreiben?
Ja, mach.
Okay.
Oder, nein, egal. Ich hab, boah, meine Bucketliste ist sogar cool. Ich kann euch mal was davon sagen.
Bitte.
Ich führe die schon seit einigen Jahren, schon als ich so ein Teenager war, führe ich die. Aber ich, auch wenn das so unrealistische Sachen sind, die sich im Laufe der Zeit ändern, dann streiche ich die nicht. Deswegen steht hier zum Beispiel drauf, hier steht gar nicht so schlimme Sachen drauf. Aber ich habe hier zum Beispiel, dass ich mit Delfinen schwimmen möchte.
Süß.
Ich habe ja auch drauf, dass ich Messi live sehen will, aber weiß nicht, ob das noch klappen wird.
Knapp bald, ne?
Ja, Polaris steht auch drauf.
Ja, wichtig.
Hm. Hast du eine Bucketliste?
Nur so im Kopf, aber auch nichts Festes. Nur so Polarlichter sehen, nach Vietnam oder so mal reisen. Sieht schön aus, glaube ich.
Habt ihr so eine geistliche Bucketlist? Eine Sache, die du mit Gott noch unbedingt erleben möchtest? Hast du zum Beispiel...
Ich würde das gar nicht trennen.
Aber, ja, ja, sorry. Aber hast du es zum Beispiel schon mal vor in deinem Leben irgendwann mal so richtig krass lang zu fasten? Sowas. Das so Sachen, die schon...
Das täte mir gut.
So 21 Tage oder so.
Boah.
Das ist schon krass, aber ich glaube, das ist ein heftiges Erlebnis, was man dann hat. Wenn man das gemacht hat.
Das glaube ich.
Ja.
Ich habe vor kurzem unfreiwillig viel fasten müssen.
Stimmt.
Als ich meine blöde Entzündung da hatte, da konnte ich nicht viel essen. Zwischendurch gar nichts.
Macht ihr das eigentlich mit den Ältesten, dass ihr so bewusste Tage euch setzt? Wo ja. In denen ihr fastet für bestimmte Anliegen?
Ja, wenn wir so bestimmte Fragen haben, wo wir vielleicht auch nicht so weiterkommen oder so, besonders, ne? Dass wir das dann ganz besonders so irgendwie vorbereiten durch Fasten.
Cool.
Ja.
Ich glaube, Fasten wird jetzt unterschätzt.
Absolut. Ist auch irgendwie so ein Mysterion.
Ja.
Also,
man isst ja einfach nur nicht eigentlich.
Ja, also warum, ne, keine Ahnung, ich kann die Wirkung auch nicht erklären, weil es ist ja nichts Mystisches, so, ich faste jetzt und dann habe ich Gott so rumgekriegt, ja. Weißt du, so, ne, das funktioniert ja nicht, ne, aber trotzdem sagt er immer wieder, wir sollen es tun, beten und fasten, und wenn du so guckst, alle Glaubenshelden von Anfang bis Ende, alle haben gefastet,
ja.
Irgendwie liegt ein besonderer Segen oder Verheißung drauf, wie auch immer, total spannend irgendwie.
Sagt man nicht auch, dass irgendwann das Hungergefühl aufhört? Nach 3 Tagen oder
das
so?
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe es gehört, ja.
Im Februar habe ich 3 Tage gemacht.
Mhm.
Und ich glaube, das ging sogar. Ich hätte, glaube ich, mehr machen können. Ich weiß, dass ein paar andere Jungs, die haben länger gemacht, die haben eine Woche gemacht. Aber ich hatte so Prüfungen und Predigt und so.
Mhm.
Das war nicht so smart. Aber ich glaube, das ging. Aber ich habe gehört, dass 3. Tag eigentlich so voll der schlimmste Tag sein soll.
Achso, aber ich fand, das auch der Überwindungstag dann.
Ja, kann gut sein, dass du so weißt, ey, ich habe erst 3 Tage, ich muss aber noch 3 oder so, dass das dann so ein Ding ist.
Achso.
Ich glaube, wenn ich 4 Tage gemacht hätte, wäre der 3. schlimmer, als wenn ich wusste, weil ich so wusste, dass ich nur 3 mache, weißt du? Dass man dann so weiß, heute Abend kann ich mir so einen Burger essen. Ich mache dann auch immer so, dass ich in der Zeit, wenn ich faste, dann habe ich immer richtig Bock auf eine bestimmte Sache von Essen und die perfektioniere ich dann tagelang, was für Zutaten genau da rein sollen, wie ich das zubereite und dann mache ich es am Ende auch so. Und diesmal war es ein Burger, ich habe einen richtig nice Burger gemacht. Das war schön. Hast du ein Lieblingsessen?
Burger ist super, ja. Also ich habe nicht so dieses eine, glaube ich, aber was ich sehr gerne, das ist Mante.
Oh.
Griechisch, Gyros und so, das liebe ich. Burger, Döner, Pelmeni, sowas, ne? Also irgendwie alles Klassische.
Die Sachen, wo man nachts wach liegt, von Sodbrennen.
Oh, ja. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, tatsächlich.
Boah, ja, manche gibt es, aber ich bin anfällig für sowas. Ich leide manchmal. Man muss bei Gyros manchmal die ganze Nacht Wasser trinken.
Ja,
oder so Gewürze Cola. Raus. Cola nachts.
Mhm.
Dauert. Du hast ja allgemein in der Predigt die beiden Jungs als Vorbilder dargestellt.
Ja.
Hast du Vorbilder, persönlich oder geistlich? Oder beides zusammen?
Ja. Vorbilder, ja. Also so im persönlichen Bereich würde ich auf jeden Fall, also nee, doch generell würde ich es André Töf sagen, der mir so als erstes einfällt. Ja, der mich irgendwie schon lange begleitet, nur bald 10 Jahre. als ich irgendwie mal seine Predigten entdeckt habe, die mich sehr geprägt haben und ich glaube auch sehr beeinflusst haben, so wie ich denke oder wie ich selber vorgehe. Genau, und da war ich auch mal im Praktikum bei ihm und konnte ihn so live ganz ja, auf engstem Raum so kennenlernen und es hat mich sehr geprägt, ja.
Das überrascht mich gerade, weil ihr seid ja nicht weit auseinander vom Alter.
Ja, 4 Jahre, genau.
Man denkt ja oft bei Vorbildern an so alte, weise Männer, die was Großes verbracht haben oder so, aber gerade sind jetzt auch oft diese ganz alltäglichen, persönlichen Vorbilder, die einen viel mehr prägen. Und das ist cool, dass du dann André hast. Für Lukas wahrscheinlich auch.
Ja, der Großmeister. Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, es hängt auch oft vom Bereich ab, ne? Also, ja. Dass man oft so einen bestimmten Bereich hat und denkt so, okay, das feiere ich bei der Person richtig stark. Und das in anderen Bereichen hat man jemand anderen.
Hast du vielleicht so Vorbilder im Podcast oder so?
Ja, Philipp.
Nice.
Jan-Philipp Braun und Tim Niklas Derksen.
Oh nein.
Und Thomas Schmidt
ohne
Doppelnamen. Ist auch okay.
Bartholomäus.
Ja.
Cool. Ja, du bist auch dann jetzt unser Vorbild. Ab jetzt.
Ab jetzt.
Ja, und ich glaube, dieses Vorbild sein ist auch voll wichtig, ne? Also Paulus macht das ja immer wieder, er verweist auf Jesus, ne? Das ultimative Vorbild. Er sagt dann aber selber so, nehmt doch mich als Vorbild. Oder stellt doch mal so andere Typen vor, wie die Timmy und Eppi. Und sagt dann, orientiert euch an denen, ne? Das sind geistliche Granaten und das brauchen wir. So also ganz praktisch so Leute, die uns vorangehen, wo man sich orientieren kann und sagen, okay, so versuche ich auch mal zu leben. Ja, also ich habe das zum Beispiel in Brake gemerkt, ne? Als ich da 3 Jahre war. Das ist so krass, man wird so beeinflusst, weil man sieht quasi lauter verrückte Menschen, weißt du, die voll gebildet sind und richtig Kohle machen könnten, weil die voll schlau sind und so, ne? Mhm. Und die werden halt Bibelschullehrer und krebsen da so rum und haben, weißt du, kein vernünftiges Gehalt und sowas, ne? Oder gehen in die Mission und sowas, ne? Und ja, und solche Leute prägen einen total, weil du irgendwann denkst, das ist der Normalfall, weißt du? Du lebst nur mit verrückten Leuten zusammen und am Ende denkst du, das ist das normale Christsein und ich bin der Überzeugung, das ist tatsächlich das normale Christsein. Ne? Und nicht so, was ich auch am Freitag gesagt habe, so man guckt sich so um und sieht, hey, alle leben das so entspannt und hey, und die geben auch nicht so viel Geld und ja, so richtig ernst sind das auch nicht und muss man anscheinend nicht, man kann auch so ein guter Christ sein. Ne? Also das prägt einen so, wie, ne, in dem Umfeld, in dem man lebt.
Ja.
Vorbild ist echt wichtig.
Brake läuft auch in einem Bereich mein Vorbild rum sogar. Und zwar, also ich würde sogar sagen, es sind 2, aber es ist mehr Matthias Rüther, wie er predigt, betet. Ich bin fasziniert, wie er betet. Das ist genau das, wie ich auch beten möchte oder lernen möchte. Weil ich finde, er betet komplett ehrlich.
Und natürlich und einfach.
Ja, also er ist einfach ein Kind Gottes, das vor seinen Vater kommt. Und manchmal hat er auch so logische Schlussfolgerungsketten in seinen Gebeten. Das sind mir so ganz kleine Ketten, so du hast das und das gesagt, wir brauchen das, also mach das doch bitte. Also er, weißt du, er hat so coole Ketten drin. Ich finde auch Volker Hillebrenner betet, finde ich, ähnlich. Auch so ganz ehrlich und simpel.
Ja, das ist mir allgemein im Brake aber auch sehr aufgefallen, auch bei Michael Kotsch oder so, oder Heinz Weber, das ist total spannend. Heinz Weber, der macht das oft. Er redet als im Unterricht, am Reden, am Predigen quasi und auf einmal betet er.
Ja, stimmt.
Du merkst das gar nicht so, ne? Also diese, wir kennen das oft eher so, du redest und dann hast du deine Beterstimme so, ne? So, und du redest auf einmal ganz anders und der Klang der Stimme verändert sich so, als ob du jetzt was ganz anderes machst. Ne? Und ich habe da so gesehen, hey, das ist für die ganz natürlich. Und Heinz, der war immer so drauf, er redet über so tiefgeistliche Sachen oder so. Und dann war es für ihn vollkommen normal, ja, da müssen wir gerade Gott erstmal Danke sagen, so, ne? Weißt du, nicht so formell, wir stehen jetzt auf und jetzt müssen wir erstmal beten, sondern die logische Folge, so, hey, ich muss gerade anbeten, so, ne?
Ja.
Das hat mich total fasziniert, ja.
Das ist so, also Brake ist für mich wirklich so ein heftiger Ort. Mein erster Eindruck, das erste Mal, als ich in Brake war, da habe ich mich für diese Jüngerschaftsschule beworben und ich kam aufs Gelände.
Meinst du Startup?
Startup, genau.
Oder Diktiver, Startup.
Genau, Startup. Zum Bewerbungsgespräch. Ich kam aufs Gelände und das war die Praktikumszeit, wo die meisten Bibelschüler vom Gelände sind. Es war so die Abendsonne und auf der Wiese vor dem Hauptgebäude haben so ein paar Leute mit einem Kind so Ball hin und her werfen gespielt und so Vögel haben gezwitschert und so.
Idyllisch.
Es war wirklich so ein kleiner Garten Eden. Und das Bild ist bis heute. Also es ist einfach Hammer. Es ist so ein Ort zum Auftanken und eine dringende Empfehlung, wer da noch nicht war, nutzt jede Ausrede, um dahin zu fahren. Konferenzen, Männertag, Bibelschule, Bibelprogramme, was auch immer. Dick Deeper ist bald.
Könnt ihr so euch wie auch Philipp, anmelden. Der nächste Woche Gastschüler ist.
Jawohl.
Ja, drei Tage bin ich nächste Woche da. Ich habe schon Bock. Ich war noch nie in Brake. Doch einmal bei deinem Abschluss, Christian.
Das.
Da war ich da. Mich, ja. Aber sonst nicht.
Das ist echt nicht gut.
Nicht. Aber jetzt bin ich da für drei Tage. Guck's mir mal an.
Das Coole ist auch, man lernt halt Leute kennen. Und je öfter man da ist, desto mehr trifft man Leute wieder. Und dann fühlt man sich noch wohler. Umkehrschluss.
Ja, sehr cool.
Vor allem, wenn du jetzt halt drei Tage hingehst, dann oder nochmal hingehen solltest irgendwann, dann lernst du alle kennen.
Mal schauen, ne?
Mal schauen.
Mal schauen.
Hast du eigentlich gerade gesagt, was genau dir an André ein Vorbild ist? Habe ich das jetzt gerade
gesagt? Achso, nee, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Also in meinem Praktikum habe ich dann gemerkt, dass das, was er predigt, er auch tatsächlich umsetzt, ne?
Mhm.
Also das ist nichts, also er ist vollkommen authentisch. Das ist nichts, was er einfach nur erzählt, sondern er macht es wirklich. Und ja. Sein ganzes Denken, also wir haben die ganze Zeit so viel gesprochen in den Fahrten und wie er über Gemeinde denkt, wie er über verlorene Menschen denkt und so. Und das hat mich so geprägt, ich habe so viel gelernt. Aber das Erste, was ich halt von ihm so gelernt habe, ist das Predigen einfach, ne? Seine Leidenschaft, seine Gründlichkeit, wie er Texte auslegt, auch seine homiletischen Kniffe, so wie seine Titel oder Untertitel sind und seine Beispiele und sowas, so mit homiletischer Brille jetzt mal drauf betrachtet, einfach extrem, also handwerklich extrem gut, aber auf keinen Fall irgendwie so nüchtern, irgendwie Schema F und so eine rationelle Abhandlung oder so, sondern da dieses Leidenschaft, dieses Feuer, wie wir gehört haben, Logik mit Feuer, Philipp, im Seminar letztens.
Ich erinnere mich, Bartholomä.
Genau, das war aber ein Zitat von... Oh,
bestimmt Tim Keller, der hat ganz viel Tim Keller.
Nee, das war nicht Tim Keller, egal, vergessen, schade.
Aber ein Zitat, das ich cool fand von Spurgeon war, egal über Feldweg oder Autobahn, Jesus Christus
findet man
in jedem Text.
Ja, das, also diese Predigten haben mich so richtig umgehauen oder machen es immer noch.
Hast du auch so ein Vorbild, was Familienleben oder Arbeitsleben angeht? Oder auf wen du dann oft denken musst?
Also so andere Vorbilder, die ich hätte, würde ich zum Beispiel einmal meinen Vater sagen. So seine Aufopferungsbereitschaft. Da würde ich zum Beispiel auch Franz Unruh nennen.
Mhm.
Ich sage mal, wenn ich alt werden sollte, will ich so sein wie Franz. Boah. Weil er einfach so herzlich ist und so die jüngeren Leute zum Beispiel auch so feiert und unterstützt und so herzlich zu Menschen ist. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Oft wird man älter und ja, ne, dann ist alles, verändert sich viel und man wird vielleicht ein bisschen mürrischer oder so. Ne? Das kann schnell passieren, weil dann machen Leute Sachen anders, als man selber kennt und so, ne? Wisst ihr so? Und da trotzdem so frisch zu bleiben, finde ich richtig nice.
So fresh.
Ja, jetzt habe ich verstanden.
Ja.
Am Mittwoch hatten wir den ersten Zeugnisabend für die heutige Taufe. Und da hat jemand erwähnt, ich glaube, das war am Mittwoch, ich hoffe nicht gestern, sonst habe ich es gerade vergessen, dass man im Camp Grabreden schreiben sollte über sich.
Ja.
War das Mittwoch?
Das war, glaube ich, gestern.
Ich glaube auch
Max,
gestern.
Max,
oh, ja. Thomas nickt, dann war es gestern, weil Thomas ist Background-Checker. genau, was er mich dann fragte, hast du etwas, was du auf deinem Grabstein hättest stehen haben wollen? Oder was wäre so eine Überschrift?
Das ist wieder wie die Frage mit der Biografie, ne?
Genau, aber jetzt noch so, es gibt ja so berühmte Phrasen, die man auf dem Grabstein hat, die man auch so vielleicht von großen geistlichen Leuten kennt. Gibt es so eine simple, über die du schon mal nachgedacht hast oder auch nicht?
Nee, über meine persönliche habe ich auch noch nicht nachgedacht, aber ich habe einmal Matthias Rüther das erwähnt, von Johannes Rau, der auch ein Bundespräsident war in Deutschland und auch gläubig war. Und da steht auf seinem Grabstein einfach nur Johannes Rau, nicht der großer Ministerpräsident oder Bundespräsident oder so, sondern da steht einfach Johannes Rau und dann steht unten, dieser war auch mit dem Mann von Jesus aus Nazareth. Also dieses Zitat
über Petrus,
ja. Ne? In dem Fall ist das ein bisschen negativ, so, ne? Also fand ich total Hammer. So diese Einfachheit, dieses Bodenständige, einfach, der gehörte auch zu Jesus Christus, so, ne? Keine großen menschlichen Leistungen, das fand ich total spannend.
Ja, daran denke ich auch oft.
Und bei einem habe ich vor kurzem auch gesehen, da stand einfach, da war so ein Mann, der mit Mitte 40 oder so an Krebs gestorben ist. Da stand einfach Überwinder. Einfach ein Wort.
Obwohl er gestorben ist.
Genau, an Krebs, ne? So, krass. Einfach Überwinder. Weil sowas ist dann irgendwie so voll, so, warum steht da nur ein Wort so, ne? Mhm. Und dann kommt man so ins Grübeln und ist einfach so ein Wort auf, bam, auf den Punkt. Mhm. Ich hätte gedacht, irgendwie vielleicht ein bisschen zu wenig, aber vielleicht sagt er schon alles aus.
Das sagt ne? ja auch so viel aus, gerade mit dem Kontext über seine Krankheit. Dann hat er nochmal viel mehr Einschlagskraft.
Ja.
Ich glaube, was auch immer richtig schön ist, ist sowas wie ein treuer Knecht oder so. Das hätten wir natürlich auch gerne
die Frau sagen von, können. Die Frau von Billy Graham, irgendwie
Baustelle beendet. Beendet.
Vielen Dank für die Geduld.
Ja. Richtig cool.
Oha. Das ist etwas humorvoll, das aber auch sehr, cool. sehr tiefgängig. Ja.
Hast du eine Idee?
Für meinen Grabstein? Wüsste ich nicht. Ich glaube, da gibt es richtig coole Ideen, auf die man kommen kann. Die, also, ich finde, es muss auf jeden Fall auf Jesus zeigen.
Ja.
Dass wenn Leute an deinem Grab stehen, absolut, dann ja. sollen die ins Nachdenken kommen, hä, warum hat der Hoffnung?
Genau, und irgendwie ist, etwas, so. Nicht so negativ klingen, nichts Ermahnendes oder
ja.
so,
ja.
sondern etwas, so, was einen so, so diese tiefe Zuversicht ausdrückt. Weil du gehst da auf dem Grab, im Friedhof rum, alles tot, 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 und da ist auf einmal jemand, der nicht in diesem Leid steckt, sondern der weiterblickt, so Horizonte eröffnet oder so, ne? Das finde ich Hammer, wenn die Leute darüber...
Billy Graham hat es auch gesagt. Ich weiß nicht, ob es auf seinem Grab steht, aber er hat es auf jeden Fall gesagt. Eines Tages werden sie hören. Ich glaube, es wurde sogar auf seiner Beerdigung vorgelesen.
Ja, ja.
Eines Tages werden sie hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben sie kein Wort. Ich bin lebendiger als je zuvor.
Ich bin umgezogen. Ich habe nur die Adresse gewechselt. Ich bin
so lebendiger. Cool.
Ja.
In die Richtung habe ich auch sowas gedacht, nice. Als ich da über die Frage nachdachte. Jetzt gestern dachte ich auch an sowas wie gestorben, aber längst nicht tot. Irgendwie sowas, was so die Perspektive voll weglenkt. Vom Grab. Haben wir noch Zeit, das zu überlegen, wenn Gott will.
Womöglich, ne? Man weiß es nicht.
Bist du durch,
Tim? Ich habe keine Fragen mehr, tatsächlich. Nice. Ja.
Ich habe eine Frage.
Mhm.
Hast du einen Vers, der dich die letzte Woche begleitet hat, der dir wichtig geworden ist, die letzte Woche?
Ja, der hängt auch mit dem Thema zusammen. Also die Predigt, die ich in der Jugend gehalten habe, den habe ich auch einmal zitiert. Und zwar ist es 2. Korinther 5, Vers 15. Und der Vers begleitet mich eigentlich schon länger, in die letzter Zeit nicht mehr so häufig. Aber durch das Thema, durch die Vorbereitung jetzt in der letzten Woche, bin ich wieder voll drauf gestoßen. Und der passt einfach zu Timmy und Epi, ne? Zu den Burschen.
Ja.
Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also ich finde den Inhalt heftig und ich feiere das auch, ne, so als ehemaliger Deutschstudent, so fast Deutschlehrer, einfach wie der sprachlich ist, ne? Also ich liebe das, wenn das so mit den gleichen Worten jongliert wird, ne, mit diesem Leben und Sterben und so, das ist schon sehr spannend. Und ich glaube, dass das so eine Art Lebensmotto auch irgendwie sein kann. Weil hier wird auch deutlich, darf ich das erzählen so Predigt halten so?
Ja, so. Dann bist du hier.
Also ich werde auch so deutlich, dass es eben nicht etwas ist, diese Nachfolge, dieser Dienst für Jesus, dass es aus meiner Kraft oder funktioniert oder auch nicht irgendwie, um Jesus groß zu beeindrucken, sondern dass es quasi aus dem Evangelium kommt. Ne? Also Jesus ist gestorben und auferstanden, er hat alles vollbracht und die logische Konsequenz ist, dass ich ihm dann quasi mein Leben zur Verfügung stelle. Ne? Also nicht aus Zwang, ja, sondern ich glaube, sogar sagt er doch hier im Zusammenhang sogar auch, dass die Liebe Christi drängt mich, anderen Menschen zu erzählen und so weiter. Also es hängt einfach zusammen, so Jesu Hingabe und meine, ne? Ja, finde ich total spannend.
Und da kommt ja auch so dieser nice Vers raus, die Schlussfolgerung davon ist ja auch, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie ist etwas Neues geworden. Das ist auch einfach nice. Das ist ein cooler Vers der Woche.
Genau, und die neue Schöpfung, ne, die zeigt ja auch wieder, Leute, es ist was ganz Neues passiert. Jetzt lebt nicht mehr der alte Christian, sondern jetzt gibt's Vollgas für Jesus. Ne? Mhm. Zack. Und alles geben für Jesus. Und ich glaube, das brauchen wir einfach. Diesen Blick wieder auf Jesus. Was hat er gemacht? Er hat alles gegeben. Okay, und deswegen daraus folgernd will ich auch alles für Jesus geben.
Hast du einen Song der Woche?
Das, nee.
Nein?
Muss ich?
Ja.
Song der Woche.
Dann werden wir dann gleich nach der Folge laufen lassen und die Leute können den noch hören im Anschluss.
Oha, ja. Das ist neu, das habe ich noch
gar nicht mitbekommen. Haben wir dir das nicht erzählt?
Nee, Thomas hat mir das schon so vorher kurz gesagt.
Ach so.
Müssen die Leute den kennen?
Nö.
Also mittlerweile höre ich echt wenig Musik, leider. Richtig wenig. Aber das, was ich jetzt so in der letzten Woche noch am häufigsten gehört habe, war ein Lied, das heißt Gotta Get to Jesus. Das ist von der Familie Collingsworth Family. Mhm. Und es wurde auch mal bei uns gesungen auf Deutsch. Das ist diese Frau, die blutflüssige Frau, die 12 Jahre krank war.
Rebecca und Andrea.
Genau, und die dann krank ist und dann zu Jesus kommt. Ne?
Mhm.
Und das Lied feiere ich extrem, weil das, also ich finde das einfach wunderschön, wie die das singen. Aber auch dieser Inhalt so, ich kann nichts mehr machen, also ne, die Frau kommt zu dem Punkt und ich kann nur zu Jesus kommen und er ist der Einzige, der mir helfen kann, der mich retten kann. Und so dieser Blick so auf Jesus, das ist schon nice.
Mhm.
Wunderschön gesungen. Leute, hört es euch an.
Ja.
Achtet und auf die Bridge, zuerst unisono so und dann gehen sie mehrstimmig, den Tonartwechsel und dann geht es richtig ab, dann kriege ich einfach Gänsehaut. Also?
Bestimmt.
Ich kriege jetzt schon Gänsehaut.
Und ich weiß nicht, wer es von euch schon alles gelesen hat, aber Vivian hat ein Album in die Jugendgruppe geschickt, wo die Band Psalos das den ganzen Philippa-Brief vertont hat. Und,
kennst du die nicht?
Nee.
Voll cool.
Das machen die so mit mehreren Bibelbüchern oder jetzt eher mit den neuen so.
Wortwörtlich. Die singen das einfach.
Wie lange soll das gehen?
Die nehmen so, die
30
nehmen,
Minuten?
Die nein, nehmen so einzelne Songs.
Genau, nehmen so einen Text und machen aus dem Konzept des Textes oder aus dem wortwörtlichen Text einen Song,
der also das ganze Album ist quasi Philippa-Album.
Genau, sozusagen. Genau.
Oha.
Das ist cool, zeigen wir dir gleich. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr ja von dieser Band mal für diese Woche vielleicht den Song Honor These Men anhören. Da geht es um Timotheus und Epaphroditus. Jawohl. Und das ist ein bisschen theatralisch, so, also wie im Theater vertont, als wenn man aus einer Bühne beim Broadway wie über die gesungen und gesprochen wird. Könnt ihr euch ja auch mal reinhören. Genau. Cool.
Okay. Danke für deine Zeit, Christian.
Sehr gern.
Danke für diesen Raum auch übrigens. Muss mal ja auch laut gesagt werden.
Ja. Ich ziehe aber tatsächlich um, ne?
Ich weiß.
Also, ich könnte sogar diese Woche passieren.
Boah. Hm. Dann können wir das hier stehen lassen.
Das war quasi der goldene Moment, wo ich jetzt.
Aber dann nimmst du die Sessel mit.
Nee.
Echt nicht?
Nee. Also, ich zieh nach unten in Gerds Büro.
Der will die
Sessel. Sessel.
Ja, aber der will
seine nicht mitnehmen. Aber die quietschen so, ne?
Weiß nicht. Ich bin nicht zur Therapie.
Ich kann jemanden fragen, der das ölt oder so.
Würde 40.
Weiß nicht, wie das geht. Ja.
Also wirklich danke, dass du hier warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank.
Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
Mhm.
Es hat uns auch viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und bis nächste Woche. Ich zeige übrigens immer Peace, wenn ich mich verabschiede. Und ich weiß nicht warum, stimmt, weil die sehen es nicht mal.
Wir zeigen jetzt alle Peace.
Okay, Peace.
Adios.
Ciao, ciao.
My physicians tried in vain, but 12 long years of pain is proof that there is nothing they can do. But I just heard somebody say there's a healer on the way. Somehow I have to press my way through. I've gotta get to Jesus, gotta get to Jesus. I know that he's the answer to my need. Bring him all my problems, only he can solve them. Mend the broken pieces, gotta get to Jesus. Heart, I need healing for my heart. I really don't know how much more I can take. Trapped inside a cloud of disbelief and doubt, I only know one way of escape. I've gotta get to Jesus. Jesus, I know that he's the answer. gotta get to Jesus.